Wer das Gesetz der Polarität verstanden hat, weiß, dass man jedes Ziel nur über den Gegenpol erreichen kann und nicht auf dem direkten Weg, wie die meisten Menschen es erfolglos versuchen. Wer einen Stein möglichst weit werfen will, streckt sich ja auch nicht beim Wurf möglichst weit nach vorne dem Ziel entgegen, sondern holt vielmehr möglichst weit nach hinten, in die Gegenrichtung aus. Der Gärtner düngt seine Rosen im Garten auch nicht mit duftendem Parfum, damit die Rosen im nächsten Jahr besonders gut riechen. Vielmehr düngt er mit stinkender Jauche. Und dennoch wachsen daraus die duftenden Blumen. So lehrt das tibetanische Totenbuch: Wer nicht das Sterben gelernt hat, kann nicht das Leben lernen. Nein, ich möchte nie Pharao sein. Die Angelegenheiten des Landes interessieren mich überhaupt nicht. Gesetzlich wäre ich der Thronfolger, aber Vater spricht nie davon und kümmert sich auch nicht viel um meine Vorbereitung auf die Aufgaben eines Pharao. Ich weiß, dass Ptah Hotep und Vater die Fähigkeit besitzen, sich über die Ebene der Zeit zu erheben. Sie können die Vergangenheit und die Zukunft als Gegenwart sehen und erleben. In mir beginnt diese Fähigkeit auch zu erwachen. Ich sehe schon oft Teile der Zukunft. Aber wenn ich meine eigene Zukunft sehen möchte, erscheint vor meinen Augen immer nur ein dichter Nebel, der alles bedeckt. Vater kennt aber meine Zukunft. Und da er mich nicht schon jetzt als Mitregenten einsetzt, ahne ich, dass ich nie Pharao werde. Dieses Vorgefühl hatte ich ohnehin. Es lässt mich kühl, da ich viel lieber Priesterin im Tempel sein möchte. Merkwürdigerweise sehe ich aber in der Zukunft auch keine Bilder, die mich im Tempel als Priesterin zeigen würden. Ich sehe nur Nebel. Harry befreite Dobby mit zitternden Händen aus dem Schrank. »Sehen Sie, wie es hier ist«, sagte er. »Sehen Sie, warum ich nach Hogwarts zurück muss? Das ist der einzige Ort, wo ich... wo ich glaube, dass ich Freunde habe.«
»Freunde? Die Harry Potter nicht einmal schreiben?«, sagte Dobby hinterhältig.
»Ich denke, Sie waren einfach...« »Moment mal«, sagte Harry stirnrunzelnd. »Woher wissen Sie, dass meine Freunde mir nicht geschrieben haben?« Dobby scharrte mit den Füßen.
»Harry Potter darf nicht zornig sein auf Dobby. Dobby hat es nur gut gemeint.«
»Haben Sie meine Briefe abgefangen?«
»Dobby hat sie hier, Sir«, sagte der Elf.
Hurtig entfernte er sich aus Harrys Reichweite und zog einen dicken Packen Umschläge aus seinem Kissenbezug. Harry konnte Hermines feinsäuberliche Handschrift erkennen, Rons wirres Gekrakel und selbst ein Gekritzel, das aussah, als stammte es von Hagrid, dem Wildhüter von Hogwarts. Dobby blinzelte ängstlich zu Harry empor.
»Harry Potter darf nicht böse sein. Dobby hat gehofft, wenn Harry Potter glaubt, dass seine Freunde ihn vergessen hätten, dann würde Harry Potter vielleicht nicht mehr auf die Schule zurück wollen, Sir.«
Harry hörte ihm nicht zu. Er schnappte nach den Briefen, doch Dobby entkam ihm mit einem Sprung.
»Harry Potter muss versprechen, dass er nicht in die Schule zurückgeht.«
»Dobby, bitte.«
»Sagen Sie es, Sir.«
»Ich kann nicht.« Dobby warf ihm einen schmerzerfüllten Blick zu.
»Dann muss Dobby es tun, Sir, nur zum Wohle Harry Potters.«
Die eigentliche Heimat des Orangenbaums ist der ferne Osten, vor allem China und Indien. Apfelsine bedeutet Apfel aus China und Orange stammt aus dem persisch-arabischen Wort Narang. Etwa Mitte des 16. Jahrhunderts wurden die Orangenbäume in Europa populär und das aus den Blüten der Bitterorangen gewonnene Öl zur Kostbarkeit der Parfumkunst. Wir erhalten das wertvolle Öl unter der Bezeichnung Neroli. Es verdankt seinen Namen einer italienischen Prinzessin, die es zu ihrem Lieblingsparfum machte. Der Winter kam ins Land und alles zitterte vor ihm. Die Bäume warfen ihr Laub ab, das Gras verbarg sich unter der Schneedecke, das Wild versteckte sich im Dickicht, die Vögel drückten sich unter die Dächer der Häuser. Nur der kleine Zaunkönig hüpfte fröhlich umher, als hätte es gar keinen Frost gegeben.
»Wo hast du übernachtet, dass du so springlebendig bist?« fragte ihn der Frost kühl.
»Im Warmen, unter dem Dach der Waschküche«, antwortete der Zaunkönig. »Die Wäscherinnen waschen dort die große Wäsche. Unterm Kessel wurde geheizt und ich konnte mich die ganze Nacht wärmen.«
»Na, heute Nacht wirst du dich dort nicht wieder wärmen«, drohte der Frost. und in der Nacht fror es so heftig, dass sogar das Wasser im Waschkessel zu Eis gefror, obwohl die Wäscherinnen tagsüber dort geheizt hatten. Aber der Zaunkönig wusste sich zu raten, und morgens hüpfte er wieder fröhlich umher, als wäre es Frühling.
»Wo hast du übernachtet, dass du so fröhlich bist?« fragte der Frost böse.
»Im Warmen, bei den Kühen im Stall. Die Kühe haben mich mit ihrem Atem gewärmt.«
»Na, warte, heute Nacht wirst du dich dort nicht wieder wärmen können«, drohte der Frost.
Und in der Nacht fror es noch heftiger als zuvor, und den Kühen gefror der Atem vor dem Maul. Aber der Zaunkönig war dem Frost zuvorgekommen und hüpfte morgens fröhlich umher und zwitscherte, als wäre Mai.
»Wo hast du denn wieder übernachtet, dass du so fröhlich bist?« fragte der Frost und zitterte vor Wut.
»Im Warmen, beim Bäcker in der Backstube. Der Bäcker buk Brot und ich wärmte mich bis zum Morgen. Und heute Nacht werde ich wieder dort schlafen.« Da sah der Frost ein, dass er dem Zaunkönig mit all seinen Kräften nicht beikommen konnte. Noch einmal brauste er mit einem Schneesturm durch die Gegend, bedeckte alles mit hohem Schnee und verschwand, wie er gekommen war.